Mein Name ist Peter Ewert. Ich komme aus der Feuerbacher Baptistengemeinde. Ich bin tatsächlich schon einmal hier gewesen. Das ist aber ein Weilchen her. Deswegen, ich kann mich kaum noch an was erinnern. Deswegen zählt das nicht. Betrachtet mich als zum ersten Mal hier. Ich bin in Feuerbach hauptsächlich, mache ich hauptsächlich Moderation. Ab und zu lässt man mich predigen und ich bin auch dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier bei euch zu predigen. Ich habe zwei liebe Schwestern mitgebracht. Eine von diesen Schwestern ist meine Frau, Katja, die am Klavier. Ein Geschenk oder das größte Geschenk, das Gott mir jemals gemacht hat. Und an der Geige ist Nastja Kuschnia. Sie sind beide Ukrainerinnen. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit dem Thema zu tun habt. Wir hatten schon vor dem Krieg viel Kontakt mit der Ukraine über die Mission Licht im Osten. Und so kam es dann, dass viele unserer Geschwister dann in Feuerbach angekommen sind. Mittlerweile haben wir einen separaten Gottesdienst für die Ukrainer, der sich mittlerweile sogar geteilt hat. Also, weiß nicht, sind das 300 Leute, irgendwie sowas um den Dreh rum, die zu diesen Gottesdiensten kommen. Ja, das Thema ist Arbeit. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum redet man ausgerechnet zu Schwaben von Arbeit? Sind wir nicht alle schon wahnsinnig fleißig? Tatsächlich sogar weltberühmt dafür. Dieses Thema beschäftigt mich gerade selbst und ich hoffe, dass ihr auch davon profitiert. Das Thema ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe mich bei Team Keller bedient, falls den jemand kennt. Ja, Arbeit. Aber bevor ich mit der Predigt anfange, würde ich gern beten. Himmlischer Vater, danke. Danke für die Lieder, danke für die Musik. Danke, dass du hier bist. Danke für jeden Einzelnen hier im Raum. Danke für deinen Geist, der in uns lebt. Und wir brauchen diesen Geist jetzt. Wir möchten dich verstehen, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer segnest. Ich bitte dich auch um deinen Segen für mich. Bitte hilf mir, mich zurückzunehmen und dich sprechen zu lassen. Bitte wirke auch du in mir durch deinen Heiligen Geist und sprich du. Amen. Arbeit klingt vielleicht banal, nimmt aber einen großen Teil unserer Zeit ein und ist für viele Sinn des Lebens und Identität. Tatsächlich sind die Protestanten lange Zeit berühmt gewesen für ihre Arbeitsmoral. Vielleicht kennt ihr diese Anekdote. Ein Fischer sitzt am Strand und grillt einen Fisch und zu ihm kommt ein Geschäftsmann und sagt, was machst du da? Und er sagt, ich grille einen Fisch. Wo hast du den Fisch her? Ich habe den Fisch geangelt. Und was machst du sonst noch so? Ach, ich mach nichts. Ja, willst du nicht noch einen Fisch angeln? Sagt er, nee, ein Fisch reicht mir. Ja, ich angel einen Fisch und ich esse ihn und ich bin zufrieden. Ja, aber du könntest ja mehr Fische angeln. Und dann sagt der Fischer, was soll ich mit den mehr Fischen machen? Der Geschäftsmann sagt, du könntest zum Markt gehen und die Fische verkaufen. Und dann hättest du Geld. Und dann fragt der Fischer, was mache ich mit dem Geld? Und der Geschäftsmann sagt, du könntest dir einen Kutter kaufen und ein Netz. Und was mache ich mit dem Kutter und dem Netz? Du fährst raus aus dem Meer und du fischst noch mehr Fische. Und was mache ich mit den Meerfischen? Na, die kannst du auch verkaufen. Und was mache ich mit dem mehr Geld? Du kannst dir mehr Kutter kaufen. Und was mache ich dann? Na, wenn du genug Geld hast, dann kannst du dich in Ruhe hinsetzen und am Strand liegen. Und dann sagt der Fischer, ja, das mache ich doch jetzt schon. Die Geschichte ist lustig, hat aber einen Kern, der etwas über unsere Einstellung zur Arbeit aussagt. Dass es nämlich nicht darum geht, um der Arbeit willen zu arbeiten, sondern es geht um ein Ziel, das sich irgendwo dahinter befindet. Nicht die Arbeit ist es, die uns reizt, sondern damit wir uns irgendwann mal ausruhen können oder einen schönen Urlaub leisten können. Tatsächlich ist es so dramatisch mit einer falschen Arbeitseinstellung, dass Menschen sogar sterben an Depressionen, an Überarbeitung, weil sie einfach die biblischen Prinzipien über Arbeit nicht kennen und nicht nachleben. Das moderne Prinzip hat das biblische Prinzip ersetzt. Man arbeitet und man macht dann das, was man eigentlich machen will. Man möchte die Welt sehen, man geht auf Reisen, man macht dreimal im Jahr Urlaub, man geht seinem Hobby nach, das auch sehr kostenintensiv sein kann. Man arbeitet also eigentlich nicht um der Arbeit willen, sondern man arbeitet um des Geldes willen oder man arbeitet wegen des Status oder wegen des Ansehens willen. Ein Beispiel sind Ärzte. Eine lange Ausbildungszeit, viel in der Universität, man verdient viel Geld. Mit dem Ziel, aber viel Geld zu verdienen, wird der Patient ein Nebenprodukt. Das ist ein Trittstein dahin, wo ich eigentlich hin will. Und man sieht den Menschen nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass ihr das schon erlebt habt. Man kennt, man spürt das, wie man behandelt wird. Ist man eher ein Nebenprodukt der Arbeit oder ist da jemand tatsächlich daran interessiert, dass es einem besser geht, dass man geheilt wird? Auf der anderen Seite haben wir Soldaten. Es gab eine Umfrage nach dem Zweiten Weltkrieg unter britischen Soldaten. Die Bezahlung war schlecht, aber die Soldaten haben eine sehr große Erfüllung gehabt in dem, was sie getan haben, weil sie wussten, dass sie für eine gute Sache gekämpft haben. Wenn wir Christen uns Gedanken über Arbeit machen, wenn wir Arbeit im Zusammenhang mit Glauben nachdenken, dann kommen uns gleich irgendwelche wohltätigen Arbeiten. Ich möchte etwas für Gott tun. Was kann ich für Gott tun? Deswegen verteilen wir Essen an der Tafel oder wir bauen Häuser für Obdachlose oder wir machen Hilfseinsätze in Afrika. Aber das muss nicht sein. Arbeit muss nicht unbedingt irgendwie besonders wohltätig sein. Es muss nicht zwingend gut bezahlt sein. Es muss nicht zwingend anspruchsvoll sein. Man braucht keine lange Arbeit dafür, um gute Arbeit zu machen. Es kann das Einfachste sein, solange man biblischen Prinzipien dabei folgt. Aber was ist denn jetzt das biblische Prinzip von Arbeit? Und was hat das mit unserer Bibelstelle zu tun? Eine Theologin hat mal gesagt, Arbeit ist ein graziöser Ausdruck von kreativer Energie im Dienst für andere. Arbeit ist der graziöse Ausdruck von kreativer Energie im Dienst für andere. Darauf aufbauend und mit unserer Bibelstelle ergeben sich einige Prinzipien und ich möchte euch zwei praktische Linien mitgeben und zwei Motivationen. Erstens, die Funktionalität der Arbeit, der Sinn der Arbeit, könnte man auch sagen, ist es, anderen Menschen zu helfen. Schauen wir uns die Bibelstelle genauer an. Was aber die Bruderhilfe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlich zuzunehmen und eure Ehre dareinzusetzen, still zu sein und euren eigenen Geschäft zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötigt habt. Wenn man das oberflächlich durchliest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es ja eigentlich zwei unterschiedliche Themen sind. Im ersten Teil geht es um Liebe und im zweiten Teil geht es um Arbeit. Vielleicht sogar ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger. Streng dich an. Kümmere dich um dein eigenes Geschäft, arbeite mit den Händen, such dir eine anständige Arbeit. Wenn wir aber genauer hinschauen, sehen wir, dass wir in der Liebe zunehmen sollen. Und wie machen wir das? Und das machen wir eben in der Arbeit, über die Arbeit. Wie sieht das konkret aus, beziehungsweise kann man das ganz konkret anwenden? Stellt euch vor, ihr wollt nach München. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Ziemlich schnell könnte man sagen, jemand hat nämlich eine Autobahn gebaut. Aber es ist nicht so, dass jemand die Autobahn gebaut hat. Die Autobahn wird auch regelmäßig saniert. Jemand kümmert sich darum. Da ist die Polizei. Sie sorgt dafür, dass alle sich an die Regeln halten. Jemand reinigt sie. Hätten wir diese Straße nicht, würde die Fahrt nach München viel länger dauern. Tatsächlich ist unsere Reisezeit wahnsinnig verkürzt worden im letzten Jahrhundert. Davor gab es Kutschen oder man musste zu Fuß gehen. Da waren wir mehrere Tage unterwegs. Und so sind wir dankbar für diese Autobahn. Und dabei haben wir noch gar nicht über die ganzen Zulieferer geredet. Wer macht den Asphalt? Wo kommen die Maschinen her für den Bau der Straße? Und so weiter. Gute Arbeit hilft also der Gemeinschaft. Wenn wir darüber nachdenken, welche Arbeit wir machen wollen oder welche Arbeit wir tun, gerade jetzt, soll es uns nicht um Geld und Status gehen, sondern wie hilfreich ist das für andere Menschen? Wenn man also in seiner Arbeit dem Nächsten nicht dient, entspricht das nicht dem, was Paulus sagt. Arbeit ist es, zu lieben. Ein Christ ist auch kein Schmarotzer. Er beutet die Gemeinschaft nicht aus, er beutet die Firma nicht aus und das muss nicht unbedingt irgendwie eine Form von Diebstahl sein. Er profitiert nicht nur davon, er leistet auch seinen eigenen Beitrag. Und das hat einen Effekt, den lesen wir in dieser Bibelstelle, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötigt habt. Das heißt, man sieht es uns dann an, dass wir Christen sind und dass wir nach diesen biblischen Prinzipien leben. Dieses Prinzip lässt sich übrigens auch auf unsere Gesellschaft anwenden. Also die Frage, was bin ich für ein Bürger, was macht einen guten Bürger aus, was macht einen christlichen Bürger aus, kann man auch aus dieser Stelle ableiten. Arbeit ist also ein Ausdruck von Liebe. Der zweite Grund, da steht, eure Ehre da reinsetzen, dass ihr ein stilles Leben führt. Das ist kein einfaches, führt ein stilles Leben. Man könnte sagen, macht euren Ruf davon abhängig, wie ihr arbeitet, oder die NGI übersetzt, macht es euch zum Ziel, also eine ganz bewusste Zielsetzung. Man könnte auch sagen, strebt danach ein stilles Leben, strebt nach Ruhe. Es ist nicht einfach lebt ein stilles Leben und arbeitet. Nein, setzt es euch zum Ziel, strebt danach. Wenn wir das biblische Prinzip von Arbeit nicht verstehen, finden wir keine Ruhe. Finden wir dieses stille Leben nicht. Die Thessalonicher schienen unruhig zu sein oder da war ein gewisser Unfriede da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, wie fleißige Schwaben ihr seid. Wenn man nichts zu tun hat, dann wird man irgendwie unruhig. Man kommt auf dumme Ideen. Man geht anderen auf die Nerven. Ich glaube, das sieht man am ehesten bei Kindern. Wenn ihnen langweilig wird, dann kommen sie auf irgendwelche Ideen. Genau, und wie ist es bei der Arbeit? Macht man seine Arbeit dann gewissenhaft? Hat man tatsächlich Frieden bei der Arbeit? Hat man diese Ruhe bei der Arbeit? Gibt es irgendwelche vielleicht legalen Grauzonen, die den inneren Frieden stören? Eine andere Ursache für mangelnden Frieden bei der Arbeit oder Unzufriedenheit könnte auch die Tatsache sein, dass man vielleicht am falschen Platz ist. Man könnte auch sagen, habe ich eine Berufung für diese Arbeit? Habe ich eine Berufung für diesen Beruf, die ich tue? Und das kann man auf folgende Art und Weise herausfinden. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, es geht weniger darum, dass es für jeden einen ganz bestimmten Job gibt, einen ganz bestimmten Beruf, das ist dein Beruf. Stellt euch das eher als Spektrum vor. Mit unserem Charakter, mit unseren Begabungen, mit unseren Fähigkeiten, mit jeder Erfahrung, die ihr gemacht habt, mit all dem Wissen, mit der Ausbildung, alles, was uns einzigartig macht, das öffnet uns ein Spektrum an Berufen. Das ist ein Bereich im Beruflichen, für den Gott uns berufen hat, weil er uns eben so geschaffen hat, wie wir sind. Ich durfte das selber ganz persönlich erleben, als ich mir angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn beruflich machen, war für mich ein absolutes Horrorszenario, wenn ich im Büro arbeiten müsste. Im Büro, das war für mich, man sitzt 8 Stunden am Rechner und macht die eintönigste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Ich wollte dann niemals hin. Heute sitze ich im Büro. Ich habe diese Vorstellung von eintöniger Büroarbeit gehabt, aber Gott wusste, wie ich bin. Er wusste, dass mir das schnell langweilig wird oder dass es mich tatsächlich psychisch fertig machen kann. Und so habe ich heute einen Job, der extra für mich zugeschnitten worden ist. Und heute beklage ich mich darüber, dass es keinen Tag gibt, der genauso ist wie der andere, weil es praktisch keine eintönigen Sachen gibt oder fast keine eintönigen Sachen. Es gibt fast keine Routine in meinem Beruf. Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung. Das ist etwas, was Gott gewirkt hat. Gott hat gesehen, was, wie ich bin. Er weiß, wie er mich gemacht hat und hat mich an diese Stelle geführt. Fügen wir mal beide Punkte zusammen. Wofür habe ich also eine Leidenschaft? Wofür eigne ich mich? Und wie kann ich damit Menschen und der Gesellschaft dienen? Wie kann ich meine Liebe mit meinen Fähigkeiten und meiner Begabung anderen Menschen zeigen? Und gibt es diese Arbeit? Jetzt wird man wahrscheinlich denken, das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Die wenigsten haben den idealen Job. Und nicht viele finden eine Arbeit, die perfekt zu ihnen passt. Darum mache ich mal folgenden Vorschlag. Wenn ihr eine Arbeit habt, die irgendwie nicht passt oder fast gar nicht passt, sucht nach einer Möglichkeit, wie ihr eure Gaben einsetzen könnt. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zum Beispiel beruflich zu entwickeln. Oder man kann sich Gedanken darüber zu machen, was kann man auf der Arbeit tun, dass man anderen eine Freude macht, dass man anderen Liebe zeigt, auch wenn es vielleicht nur ein freundlicherer Umgang ist, den man anfängt zu pflegen oder eine höhere Hilfsbereitschaft entwickelt, dass man sagt, okay, ich habe viel Arbeit, aber der Kollege scheint nicht hinterherzukommen mit seiner Arbeit, vielleicht kann ich ihm irgendwie unter die Arme greifen. Und so kann man diese Liebe auch im alten Umfeld zeigen. Aber damit ist das Thema noch nicht abgeschlossen. Es gibt zwei Fallstricke beim Thema Arbeit und Beruf. Jetzt habt ihr diese Prinzipien angewandt und ihr stellt fest, dass eure Gedanken mehr zum Geld und mehr zum Ansehen wandern oder ihr euch mehr dahingezogen fühlt, als dem anderen zu dienen. Und damit laufen wir Gefahr, dass Arbeit für uns zur primären Identität wird. Also das ist das, was uns eigentlich auszeichnet. Ihr kennt das wahrscheinlich, man trifft neue Menschen und dann gibt es eine kurze Unterhaltung. Ja, wie heißt du? Und was machst du? Und dann sagt jemand, ja, ich bin Schreiner. Merkt ihr den feinen Unterschied? Ich bin Schreiner. Nicht, ich arbeite als Schreiner oder ich arbeite in einer Schreinerei, sondern die Antwort ist meistens, ich bin Schreiner. Da gibt es eine interessante Aussage, Menschen werden geboren und Schreiner sterben. Also was macht uns eigentlich aus? Was ist die Identität? Man wird als Mensch geboren und stirbt. Das ist der Beruf, den man ausübt. Das heißt, Arbeit kann uns ganz einnehmen, vollständig, oder man kann auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen und Arbeit erfüllt uns gar nicht. Das macht uns keinen Spaß und es geht uns nur noch darum, dass wir am Ende des Monats unser Gehalt bekommen und dann fehlt es einmal an der Motivation und man macht auf der Arbeit nicht mehr das Nötige. Man nimmt Abkürzungen, man missachtet vielleicht sogar ethisches korrektes Verhalten, je nachdem, in welcher Position das ist. Arbeit kann also, und das klingt ein bisschen paradox, zu wichtig sein oder nicht wichtig genug. Wie gehen wir damit um? Und hier bei diesem Thema geht es um Motivation. Und ich zitiere nochmal, Arbeit ist der graziöse Ausdruck von kreativer Energie im Dienst für andere. Welche Motivation können wir hier und welche Motivation können wir bei Paulus entdecken? Arbeit ist ein Ausdruck von Energie des Schöpfers. Gott ist Liebe, den Punkt hatten wir schon. Gott ist aber auch kreativ. Und gleichzeitig schreibt Paulus, arbeitet mit euren Händen, so wie wir es euch geboten haben. Warum sagt Paulus das ganz genau so? Warum mit den Händen arbeiten? Das ist ein Schlag ins Gesicht der damaligen Kultur. Ich meine, von Paulus ist das keine Überraschung. Der macht es ja regelmäßig. Die Römer und Griechen, diese hielten alle Arbeit für erniedrigend, also alle Handarbeit für erniedrigend, aber auch jede Form von Arbeit. Aber wenn man zumindest mit dem Verstand arbeiten konnte, das war dann etwas besser, nicht ganz so schlecht. Zum Beispiel im Bereich der Philosophie oder der Kunst, dann war es zumindest nicht ganz so schlimm. Die Erniedrigung war nicht ganz so schlimm. Und Paulus sagt hier genau das Gegenteil. Es ist gut, dass man mit den Händen arbeitet. Folgendes macht die Bibel und das Christentum besonders. Ein Bischof hat mal gesagt, Schöpfung, Vollendung, Fleischwerdung und Auferstehung, was haben diese Sachen gemeinsam? Gott mit seinen Händen im Dreck. Die Griechen und andere Religionen sagen, dass Gott nichts mit dem Physischen gemein haben möchte. in der Schöpfung schafft Gott selbst Materie, er schafft selbst das Physische, er arbeitet mit der physischen Welt, er schafft sich auf der Erde im Physischen ein Volk, macht das zu seinem Volk, er wird selber Mensch, er kommt selber auf dieser Erde. Und nach der Auferstehung hat Jesus einen neuen Körper, der auch physische Eigenschaften hat. Man kann ihn sehen, man kann ihn anfassen. Jesus isst und trinkt und Jesus war vom Beruf Tischler. Hat auch mit den Händen gearbeitet. Handwerklicher geht es also kaum. In der damaligen Zeit wollte man dem Physischen entfliehen, durch Philosophieren und Meditieren, auch heute noch. Übrigens, die Gnostiker sind eine Richtung, die eine Gefahr am Anfang der Christenheit, für das Christentum war, die dem Physischen entfliehen wollten und alles Physische verdammt haben. Und diese Gefahren gibt es auch heute noch. Unser Gott ist anders. Das christliche Prinzip ist, dass Arbeit wertvoll ist. Arbeit verleiht Würde, sie ist eben nicht erniedrigend und das ist unabhängig von dem Bereich, in dem man tätig ist. Daher sollte unsere erste Motivation sein, mach es wie Gott. Gott ist unser Vorbild, mach dem Schöpfer nach. Hierbei geht es aber hauptsächlich um den Wert der Arbeit. Man muss nicht zwangsweise mit den Händen arbeiten. Ob man jetzt eine Predigt hält oder bei der Müllabfuhr ist, beides hat seinen Wert. Beides schafft aus Chaos Ordnung, beides, in beiden Themen kommt kreative Energie zum Ausdruck, die Gott uns gegeben hat. Energie und Kreativität. Und beides ahmt den Schöpfer nach. Luther hat mal darauf hingewiesen, dass in dem Psalm häufig steht, dass Gott alle Lebewesen versorgt. Habt ihr mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht? Gott versorgt alle Lebewesen, auch die Menschen versorgt hat. Das heißt, jeder, der irgendwie mit der Herstellung von Lebensmitteln zu tun hat, der da involviert ist, macht letztendlich Gottes Arbeit. Das sind alles Finger Gottes. Das beginnt bei der Aussaat und das endet beim Kellner im Restaurant. Alles ist Gottes Arbeit. Die zweite Motivation ist es, Gott zu gefallen. Hierfür greife ich auf eine Bibelstelle zurück, die jetzt außerhalb unserer Bibelstelle liegt. In 1. Thessalonicher 4,1, ganz am Anfang des Kapitels, lesen wir: Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Hier ist die zweite Motivation: Gott gefallen. Aber Vorsicht, bitte nicht missverstehen, man könnte hier auch meinen, dass man Gott gefallen muss. Im Sinne von, man muss ihn irgendwie beschwichtigen, muss ihn irgendwie besänftigen. Wir müssen irgendetwas machen, damit wir Gott gefallen. Aber das bedeutet das hier nicht. Jonathan Edwards sagt in The Nature of True Virtue, solange du die Gnade Gottes nicht erfahren hast, solange du nicht genau weißt, dass du nicht durch deine eigenen Werke gerettet wirst, solange du nicht weißt, dass Gott dich annimmt wegen des Werkes Jesu, egal was du tust, ob es den Armen helfen ist oder deine Arbeit zu machen, so gut es auch scheinen mag, du wirst es immer aus Eigeninteresse tun. Du wirst es niemals rein wegen der anderen Person tun oder rein aus Freude an der Arbeit. Du wirst es immer tun, um irgendetwas von Gott zu bekommen. Solange du nicht weißt, dass Gott dich angenommen hat wegen dem, was Jesus getan hat, dass du akzeptiert bist, dann erst machst du deine Arbeit aus Freude daran, deinem Herrn eine Freude zu machen. Man liebt nicht Menschen, um etwas zu bekommen. Ich liebe jetzt Menschen um ihrer selbst willen. Ich helfe den Armen, weil die Armen Wert und Würde haben in den Augen Gottes. Und ich mache das nicht, damit ich mich gut fühle. Solange man Gottes Gnade nicht hat, wird man alles mit einer gewissen Unruhe tun, mit einem Unfrieden, mit einer Unsicherheit, die einen letztendlich ausbrennt. Das ist die Ironie an der ganzen Sache. Solange man das wegen des Geldes macht und wegen des Ansehens, wegen einem Selbst, wegen Selbsterfüllung, wegen Selbstfindung, wird es eben keine Erfüllung geben bei der Arbeit. Die Arbeit wird nicht erfüllend sein, solange man sie nicht für Gott macht. Jesus sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wenn man also für die Selbsterfüllung arbeitet, wird Arbeit zu wichtig oder sie ist nicht wichtig genug. Entweder man arbeitet sich zu Tode oder man wird komplett zynisch. Wenn man für sich selbst arbeitet, findet man keine Erfüllung. Wenn man aber für Gott arbeitet, dann findet man eben diese Erfüllung. Wenn man sich selbst aufgibt, wenn man sich selbst verliert, dann gewinnt man Leben, dann gewinnt man Erfüllung. Und dann hat man dieses stille Leben, dieses ruhige Leben, von dem Paulus schreibt. In Hebräer 4 steht, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Wenn man die Botschaft, die frohe Botschaft von Jesus versteht, dann geht man in diese Ruhe ein. Man ruht von seinen eigenen Werken. Man muss nicht mehr arbeiten, um Gott zu gefallen. Stattdessen arbeitet man aus dieser Ruhe heraus. Man arbeitet, um Gott Freude zu machen. Man arbeitet besser, man arbeitet sehr gut, aber man überarbeitet sich nicht. Wie das? Weil Gott das so möchte, weil er das so eingerichtet hat. Ganz bewusst hat er das so geplant. Wir haben zum Beispiel den Sonntag als Ruhetag. Wir überarbeiten es also nicht. Gott fordert das auch nicht von uns, dass wir uns überarbeiten. Wir ruhen am siebten Tag und wir haben den Sabbat in unseren Herzen. Es geht sogar so weit, dass es im Alten Testament ein ganzes Sabbatjahr gibt. Ein Jahr, in dem nicht nur der Mensch sich ausruhen kann, sondern auch, wo sie das Vieh ausruhen kann und wo sie die Felder ausruhen und erholen können. Ein schönes Beispiel dafür finden wir in Lukas 10. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit namens Martha und immer ihr in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ist es schlecht, sich um die Gäste zu kümmern? Ist es schlecht, alles vorzubereiten und sich zu sorgen, dass sie alle zu essen haben und so weiter? Nein. Aber sie hat es mit einer Unruhe, mit einem Unfrieden gemacht und ihr Mittelpunkt, der Mittelpunkt war die Arbeit selbst und nicht der Herr. Und dann die Bibelstelle noch aus Matthäus 11. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.